Die Wirtschaftsministerin stellt die staatliche Förderung von privaten Solaranlagen in Frage. Bremst sie damit die Energiewende aus? Wir gucken uns an, was Katharina Reiche vorhat, warum und wie sich das auf Menschen auswirkt, die sich selbst mit einer Solaranlage an der Energiewende beteiligen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter. Und ich spreche heute mit Susanne, die bei der TAZ das Ressort Wirtschaft und Umwelt leitet. Hi Susanne.
Hallo. Ja, und ihr hört die Folge vom 15. August. Nach einer kurzen Sommerpause sind wir zurück und wir sprechen heute über folgende drei Themen. Nämlich darüber, warum die Wirtschaftsministerin die Solarstromförderung kappen will für private Solaranlagen und wie schlimm das für die Energiewende wäre. Dann geht es um die diesjährige Weltklimakonferenz und warum sich wahrscheinlich viele die Teilnahme nicht leisten können. Und zum Schluss geht es um den Zusammenhang von Klimakrise und Artenvielfalt und zwar besonders darum, wie die Hitze tropischen Vögeln zu schaffen macht.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU hat einen Vorstoß gewagt und der sorgt jetzt für ordentlich Zündstoff, auch innerhalb der Regierung. Sie hat am Wochenende der Augsburger Allgemeinen gesagt, dass sie neu installierte Solaranlagen auf privaten Dächern künftig nicht mehr fördern will. Es geht ja nicht um große Solarparks oder industrielle Anlagen, sondern um die vielen kleinen Photovoltaiksysteme, wie sie auf Einfamilienhäusern gebaut werden. Die sollen nach Reiches Vorstellungen keine Einspeisevergütung mehr bekommen. Momentan und seit vielen Jahren läuft es ja so, dass man für Strom aus einer privaten Solaranlage einen garantierten Preis bekommt. Ja, und wenn der Markt den nicht hergibt, dann zahlt der Staat die Differenz. Man hat also wirklich sehr viel Sicherheit. Das soll jetzt aufhören. Ja, und da fragt man sich natürlich als erstes, lohnt sich dann eine Solaranlage auf dem Dach überhaupt noch?
Ja, also wie sehr sich so eine Kürzung auswirken würde, das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Also man kann es, glaube ich, nicht pauschal sagen. Es hängt stark vom individuellen Verbrauch ab, also vom eigenen Stromverbrauch und von der Solaranlage auch. Das Verbraucherportal Finanztipp hat da ein Beispiel durchgerechnet, und zwar zu einer typischen Anlage mit 10 Kilowatt Spitzenleistung und in Kombination mit einem 10 Kilowattstunden Stromspeicher. Das Ganze kostet dann etwa 19.000 Euro. Und in einem Haushalt mit hohem Stromverbrauch von etwa 8.000 Kilowattstunden pro Jahr, also das ist dann vielleicht ein Haushalt, der eben irgendwie ein größeres Haus hat, eine Wärmepumpe, ein E-Auto, also wirklich große Stromfresser sozusagen. Also da rechnet sich die Anlage derzeit nach rund 13 Jahren. Und ohne die Einspeisevergütung verlängert sich dieser Zeitraum natürlich, und zwar dieser Rechnung nach auf über 17 Jahre. Wenn man jetzt noch die Anlage ohne Speicher betreibt, braucht es sogar 23 Jahre, bis die Investition wieder drin ist. Denn ohne Speicher passiert es ja viel öfter, dass man gar nicht da ist, während gerade die Sonne scheint und es viel Strom gibt. Also die meisten Leute, die Solaranlagen haben, die nutzen ja den Strom vor allem selbst oder teilweise selbst und speisen nur sozusagen den Überschuss ins Stromnetz ein. Nicht alle, aber die meisten. Genau, aber wenn sie keinen Speicher haben, dann können sie weniger von ihrem eigenen Strom nutzen. Dann wird der Strom in der Zeit, wo viel anfällt, zu den niedrigen Marktpreisen verkauft. Und dafür muss man sich dann später Strom teuer aus dem Netz zukaufen, wenn man wieder das und Flächen braucht. Das heißt, das verändert dann natürlich die Zeit, auch in der sich das amortisiert.
Ja, genau. Und bei Haushalten mit geringem Stromverbrauch, da wird es noch schwieriger. Bei nur 3.000 Kilowattstunden im Jahr Verbrauch wird sich dieselbe Anlage sogar erst nach 31 Jahren amortisieren, wenn überhaupt. Ja, und ohne Speicher rechnet sie sich dann eigentlich gar nicht mehr. Ja, da sieht man, das sind wirklich andere Zeiträume, über die man da spricht. Entsprechend dürfte es ohne staatliche Förderung für viel weniger Leute in Frage kommen, sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen. Also man kann nicht sagen, es lohnt sich für niemand mehr, aber eben für weniger Leute, beziehungsweise eben viel später. Aktuell stammen rund 50% der installierten PV-Leistungen in Deutschland aus privaten Anlagen. Das ist jetzt also keine kleine Randgruppe, sondern das ist das Rückgrat der dezentralen Energiewende. Insofern wäre die Streichung der Einspeisevergütung schon eine Entscheidung, die ins Gewicht fallen könnte.
Du sagst ganz richtig wäre, also Konjunktiv, denn beschlossen ist das Ganze natürlich noch nicht. Bisher ist es eben nur diese Aussage in einem Interview. Und ja, lass uns noch kurz gucken, warum eigentlich, also was bezweckt Reiche damit? Und sie argumentiert, dass genau diese vielen Solardächer eben zunehmend die Stromnetze belasten. Also gerade in der sonnenreichen Mittagszeit hat Deutschland oft zu viel Strom, also zu viel Strom, als dass die Stromnetze ihn abtransportieren könnten. Und die Netzbetreiber, die stellen dann Kraftwerke ab, Windräder vor allem. Und viele der vergleichsweise kleinen Solaranlagen, die sind gar nicht steuerbar. Also das bedeutet, die Netzbetreiber können sie bei Bedarf eben nicht runterregeln.
Das ist tatsächlich ein Problem, also die Überlastung der Netze. Wir haben auch immer mehr Stunden mit negativen Strompreisen auf dem Markt. Das heißt, es kostet auf dem Markt eigentlich sogar was, den Strom einzuspeisen, weil das Angebot so groß ist. Allerdings gibt es, um dem entgegenzuwirken, schon das sogenannte Solarspitzengesetz. Das sieht einige Maßnahmen vor, darunter auch, dass neue Solaranlagen eben steuerbar sein müssen. Und, naja, um das Problem zu lösen, braucht man vor allem Stromspeicher und mehr Netze. Dann kann der Strom einfach gespeichert oder abtransportiert werden, wenn zu viel produziert wird. Dann muss der Netzbetreiber gar nicht mehr so oft Anlagen abschalten.
Genau, denn neue erneuerbare Anlagen wollen wir natürlich doch weiterhin haben, solange es noch fossile Kraftwerke zu ersetzen gibt. Ja, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, nämlich dazu, wer von Reiches Vorschlag nicht betroffen wäre. Das sind einerseits die Bestandsanlagen, also die Solaranlagen, die es jetzt schon gibt. Die sollen die Vergütung, die ihnen garantiert wurde, auch behalten. Und andererseits die Balkonkraftwerke, also die ganz kleinen Solaranlagen, die eben zum Klemmen vor allem an den Balkon gedacht sind. Die sind ja auch wirklich in erster Linie zum Eigenverbrauch gedacht. Und da gibt es auch bisher keine Einspeisevergütung, was eben bedeutet, dass da auch die Bedingungen entsprechend nicht schlechter werden sollen, selbst wenn Reiche sich mit ihrer Ankündigung durchsetzt in der Regierung.
Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema. Wir schauen nach Brasilien. Dort findet in der Amazonas-Metropole Belém im November der nächste Weltklimagipfel statt, die COP30. Gastgeber Brasilien hat im Vorfeld versprochen, dass es eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft und indigener Gruppen bei dieser COP geben werde, nachdem ja die letzten drei COPs in autoritär regierten Staaten stattgefunden haben, nämlich Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Aserbaidschan. Und da gab es ja deutliche Beschränkungen für die Zivilgesellschaft. Also mit Brasilien ist jetzt wieder eine Demokratie der Gastgeber eines Klimagipfels. Doch jetzt schlagen Umweltorganisationen Alarm. Der brasilianische Umweltverband Observatorio do Clima, das ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 NGOs, der warnt, dass die COP30 der exklusivste und ausgrenzendste Klimagipfel aller Zeiten werden könnte, der sehr, sehr viele ausschließt. Was ist da los? Das schauen wir uns jetzt genauer an.
Erstmal vorweg, die Bedeutung der COP30 liegt nicht darin, dass da zum Beispiel jetzt irgendein wichtiger Vertrag abgeschlossen werden müsste, also ein neues Paris-Abkommen oder so. Also es geht jetzt darum, dass das existierende Paris-Abkommen umgesetzt wird. Das wird jetzt 10 Jahre alt und das sieht ja vor, dass die Staaten ihre unzureichenden, mehr oder weniger durchweg unzureichenden Klimapläne regelmäßig nachschärfen, sodass sie vielleicht irgendwann nicht mehr unzureichend sind. Und genau so eine ich sage jetzt mal, Nachschärfrunde stand und steht dieses Jahr an. Also die Länder müssen darlegen, was sie bis 2035 tun wollen, um die Erderhitzung zu begrenzen. Und sie sollen es natürlich so ambitioniert wie nur möglich tun, weil bekanntermaßen ganz dringender Handlungsbedarf besteht. Doch darüber hört man im Moment praktisch nichts, also selbst in der Welt der Klimadiplomatie. Und stattdessen dominiert ein ganz anderes Thema die Vorbereitung dieses Gipfels, nämlich die Frage, gibt es überhaupt genug Schlafplätze in Belém? Und sind diese Übernachtungsmöglichkeiten auch bezahlbar?
Genau, schon seit längerem berichten nämlich Delegationen, NGOs und Medien immer wieder über Mondpreise in Hotels und anderen Unterkünften, über stornierte Reservierungen und undurchsichtige Zimmerkontingente. Über den überhitzten Zimmermarkt in Belém gab es auch etliche Medienrecherchen. Das Thema war also wirklich eine große Sache. Und diese Recherchen haben gezeigt, dass Übernachtungskosten aufgerufen wurden, die zwischen $360 pro Nacht bis hin zu $4.400 lagen. Und in einigen Fällen wurden auch die Preise für bereits bestätigte Reservierungen nachträglich um ein Vielfaches erhöht. Das Grundproblem ist, die 1,4 Millionen Stadt Belém verfügt nur über etwa 18.000 Hotelbetten. Das ist zwar recht nah an den UN-Anforderungen für COP-Gastgeber, die sehen nämlich vor, dass es 20.000 Zimmer geben muss, doch Anreisen nach Belém wollen voraussichtlich, wie schon auch in den vergangenen Jahren, 45.000 bis 50.000 Personen.
Ja, Brasilien als Gastgeber versucht, diesen Mangel mit, vielleicht kann man sagen, kreativen Lösungen zu beheben. Also da werden irgendwie Kreuzfahrtschiffe angeschifft. Umgebaute Schulen, also es werden Schulen umgebaut oder Militärunterkünfte, eben private Vermietungen angeheizt oder sogar Zelte irgendwie organisiert. Also mittlerweile sprechen die COP-OrganisatorInnen davon, dass 53.000 Betten zur Verfügung stehen würden. Und es gibt auch ein begrenztes Kontingent an günstigen Zimmern, also deren Kosten bei $220 pro Nacht gedeckelt sind für TeilnehmerInnen aus Entwicklungsländern. Und die haben auch Anspruch auf eine von den UN festgesetzte Tagespauschale. Die liegt aber nur bei $149, ist also jetzt nicht kostendeckend.
Ja, und selbst wenn die Zahl der Betten reichen sollte, dann im November, stellt sich immer noch die Frage nach der Bezahlbarkeit, weil die Preise diesmal eben wirklich besonders hoch sind. Bei früheren Klimakonferenzen gab es auch schon in einem gewissen Umfang, würde ich sagen, dass eben Hotels und sicher auch Privatleute versucht haben, davon zu profitieren, dass so viele Menschen in ihrer Stadt sind für 2 Wochen. Also diesmal aber ist es wirklich besonders extrem. Viele Länder erwägen deshalb auch, ihre Delegationen zusammenzustreichen. Das betrifft natürlich vor allem ärmere Länder, aber auch überraschenderweise Industriestaaten wie etwa die Niederlande oder Polen und auch bei Unternehmen, die Klimakonferenzen gerne als Plattform nutzen, um sich zu präsentieren, gibt es viele, denen das einfach zu teuer ist.
Besonders heikel ist die Lage aber eben für NGOs, deshalb auch die Warnung des brasilianischen Umweltverbands, von dem wir am Anfang gesprochen haben, nämlich eben, dass die COP30 sehr, sehr viele Menschen ausschließen könnte, deren Teilnahme und Mitsprache aber wichtig wäre, einfach weil die Übernachtungskosten nicht zu stemmen sind. Das betrifft, wie gesagt, ja ganz besonders NGOs aus Entwicklungsländern, deren Mittel noch stärker begrenzt sind, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen aus reichen Ländern. Und es betrifft natürlich ja auch die Medien.
Ja, ganz genau. Wir bei Klimareporter zum Beispiel, wir sind immer mit einem ganzen Team zu den Klimakonferenzen gereist. Das war immer ein Schwerpunkt für uns. Und es ist ja auch einfach besser für die Arbeit und für die Berichterstattung, wenn mehrere Kollegen und Kolleginnen vor Ort sein können. Aber diesmal wird das voraussichtlich nicht möglich sein für uns. Im Moment sieht es so aus, als würde vielleicht nur ein Kollege nach Belém fahren können. Wie ist es denn bei euch in der Taz, Susanne?
Kann ich noch gar nicht final sagen.
Oh. Ja, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Bis November. Also wie groß das Problem ist, das kann man auch daran sehen, dass Ende Juli hat sich das COP-Büro des UN-Klimasekretariats in einer Sondersitzung mit dem Thema beschäftigt. Also mit der Frage, ob die Kosten so hoch sind, dass Länder keine oder nur sehr kleine Delegationen schicken können. Da hat Brasilien dann versprochen, ja, sie werden Abhilfe schaffen. Ja, und zwischenzeitlich gab es sogar die Forderung, den Gipfel in eine andere Stadt zu verlegen, die mehr Hotelkapazitäten hat. Aber das lehnt Brasilien ab.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, warum verkleinern wir nicht einfach die Konferenzen? Also wenn man da vergleicht, beim ersten Weltklimagipfel, das war 1995 in Berlin, da gab es nur 7000 Teilnehmende insgesamt. Und seitdem sind diese Zahlen eben stetig gewachsen auf ja, wie gesagt, mittlerweile 50.000 TeilnehmerInnen regulär. Und ja, ich finde das durchaus überdimensioniert. Also, denn es hat auch dazu geführt, dass die Klimakonferenzen auch so Messeveranstaltungen sind mit allen möglichen Events und ja, einfach so Zeug. Also das lenkt teilweise auch von den Verhandlungen ab, beziehungsweise überdeckt dann durch dieses vermeintlich große Interesse am Klimaschutz, das diese TeilnehmerInnenzahl eben impliziert. Also es überdeckt so ein bisschen die mäßigen Ergebnisse, die diese Verhandlungen hervorbringen. Und ein kleineres Format hätte auch den Vorteil, dass dann auch ärmere Länder eher in der Lage wären, solche Gipfel auszurichten. Das hätte also auch einen demokratisierenden Effekt.
Ich würde es gut finden.
Ich würde es auch gut finden. Man muss aber sagen, dass diese Diskussionen um Sinn und Unsinn der COPs und ob man die nicht irgendwie reformieren müsste, ja im Prinzip so alt sind wie die COPs. Also dass das wirklich passiert, das zeichnet sich bisher nicht ab.
Zum Schluss haben wir noch ein Forschungsthema und das ist, finde ich, ziemlich brisant. Es geht um eine neue Attributionsstudie. Und anders als bei anderen Attributionsstudien hat das Forschungsteam diesmal nicht berechnet, welchen Anteil der Klimawandel an einem bestimmten Extremwetterereignis hat, also Hitzewellen, Dürren, extreme Niederschläge, Überschwemmungen und so weiter, sondern das Forschungsteam hat untersucht, welchen Einfluss der Klimawandel auf die Vogelpopulationen weltweit hat. Nach Angaben des Teams ist es das erste Mal, dass sich eine Attributionsstudie mit Tierpopulationen beschäftigt.
Genau, Attributionsstudien sind ja in der Klimaforschung was sozusagen den Anteil des Klimawandels
ganz genau
an irgendwas festlegen soll. Und diesmal eben bei Tierpopulationen oder bei den Auswirkungen auf Tierpopulationen. Und genau, besonders stark vom Klimawandel betroffen sind demnach Tropenvögel. Also laut dieser aktuellen Studie haben sich ihre Bestände seit 1980 um bis zu einem Drittel verringert. Und zwar ja eben im Vergleich zu einer Welt ohne menschengemachten Klimawandel. Die Studie wurde in einem Fachmagazin veröffentlicht, in Nature, Ecology and Evolution. Und beteiligt waren renommierte Institute, zum Beispiel das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die University of Queensland und das Barcelona Supercomputing Center. Und das Team hat gezeigt, der Hauptgrund für den dramatischen Rückgang sind immer häufigere und heftigere Hitzeextreme, ausgelöst durch den Klimawandel.
Zahlen zeigen es deutlich. Einige Vogelarten haben sogar mehr als 50% ihres Bestands verloren. Hitzestress, darauf machen die Forschenden aufmerksam. Hitzestress führt zu mehr Todesfällen bei den Vögeln, vor allem bei Jungtieren, wie ja bei Menschen auch, nebenbei gesagt. Das ist aber nicht der einzige Effekt, der sich auf die Vogelpopulationen auswirkt. Die Hitze beeinflusst auch die Fruchtbarkeit und das Brutverhalten. Und klar, die Erde hat sich massiv aufgeheizt. Entsprechend ist der Hitzestress auch für tropische Vögel viel stärker. Sie sind laut Studie inzwischen im Schnitt 30 Tage im Jahr extremer Hitze ausgesetzt. Vor 40 Jahren waren es gerade mal 3 Tage im Jahr. Das ist also eine Verzehnfachung. Die ForscherInnen haben hier umfangreiche Beobachtungsdaten mit Klimamodellen kombiniert, um die Entwicklung über Jahrzehnte hinweg nachzuzeichnen. Die Studie macht deutlich, dass die zunehmenden Hitzetage der entscheidende Faktor für den Rückgang sind, nicht etwa durch andere ebenfalls menschliche Eingriffe wie etwa Abholzung. Die kommt natürlich noch obendrauf.
Genau, diese Effekte, die sind natürlich schwer zu trennen auf den ersten Blick. Und das ist genau die Stärke dieser Studie, dass sie den Effekt der Hitze eben so rausisoliert. Und dabei kam raus, dass die Hitze in vielen tropischen Regionen inzwischen sogar einen größeren Einfluss auf Vogelverluste hat als der Verlust von Lebensräumen durch Rodung. Und das erklärt eben auch, warum auch in scheinbar intakten Regenwäldern im Amazonas oder in Panama, also in Schutzgebieten zum Beispiel, große Verluste bei Vogelarten festgestellt wurden. Also die Vögel verschwinden, obwohl die Wälder eigentlich geschützt sind. Und die Ursache liegt dann eben im unsichtbaren Faktor der Temperatur.
Ja, und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass dafür gab es bislang keine Erklärung und die Studie liefert jetzt die Erklärung. Die Wissenschaftler schlagen deshalb auch verschiedene Wege vor, um dagegen zu steuern. Einmal die Einrichtung von Schutzgebieten, um Lebensraum für die empfindlichen Arten zu erhalten und möglicherweise auch Populationen an andere Orte zu verlegen. Aber der zentrale Punkt, der ist natürlich, die Emissionen müssen runter. Oder wie der Hauptautor es ausdrückt, letztendlich sind unsere Emissionen der Kern des Problems. Wir müssen sie so schnell wie möglich senken.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns gern eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei André Bohlmann, Reinhard Mense, Jürgen Wolf, Uwe Müller-Zern, Jochen Hesse und Britta Waschel, die uns in den letzten 2 Wochen mit einer Spende unterstützt haben. Und ein großer Dank geht auch an die regelmäßigen SpenderInnen Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanagh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf und Heiko Jessen. Und damit schönes Wochenende und tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.